Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Es sind Bilder, die um die Welt gehen. Ein einzelner Mann steht vor einem Panzer.
Eine Szene heute aus Peking, von Kameraleuten der britischen BBC gefilmt. Ein junger Mann stellt sich Panzern der Volksbefreiungsarmee entgegen. Er versucht, sie aufzuhalten. Vergebens. Ebenso ein Gespräch mit dem Panzerkommandanten.
Das ist im Jahr 1989 passiert. Genau vor 30 Jahren. Ein einzelner Mann steht da vor den drei Panzern. Man denkt so, verrückt, Wahnsinn, was macht der da? Was will der gegen die Panzer ausrichten? Hat nur so eine Aktentasche in der Hand. Warum läuft er nicht weg? Warum versteckt er sich nicht? Der Panzer, der biegt dann ab und will an ihm vorbei. Und der Mann stellt sich dem Panzer wieder in den Weg. Das Foto, das daraufhin entsteht, das geht um die Welt. Der Tankman, der Mann, der sich gegen die Panzer stellt. Am 5. Juni 1989 war das, ein Tag nach dem Tiananmen-Massaker, nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Dieses Foto, das wird auch eine Ikone, weil es zeigt, was in China zu dieser Zeit passiert. Also Menschen stellen sich gegen das Regime und das Regime schlägt zurück. 30 Jahre ist das jetzt her und ich sag mal so, es hat jetzt keine große Gedenkfeier in China zum Jahrestag gegeben, ja. Ich habe mit Axel Dorloff gesprochen, unserem Korrespondenten vor Ort, und mit ihm bin ich erstmal an den Anfang der Geschichte zurückgegangen und wollte wissen, also am Anfang stand ja eine Protestbewegung, ja, die sich für mehr Demokratie in China eingesetzt hat. Wie ist die eigentlich entstanden?
Ja, das war ein Prozess Ende der 80er Jahre. Also ein China, das ja zunächst dabei war, sich wirtschaftlich zu öffnen. Die wirtschaftliche Öffnung begann ja 1978, 79 nach der jahrzehntelangen Herrschaft von Staatsgründer Mao Zedong. In den 80er Jahren hat es auch in der Kommunistischen Partei Chinas einen liberalen Flügel gegeben, der damals auf mehr politische, auf mehr gesellschaftliche Öffnung gedrängt hat. Und diese Stimmung, die hat sich bis Ende der 80er Jahre weiter intensiviert, sodass im sogenannten Frühling der Demokratie 1989 dann hunderttausende Bürger wochenlang demonstriert haben.
Hunderttausende Bürger, ne? Also man redet ja auch von den Studierenden, aber das waren eben nicht nur Studierende, ne?
Es ging von den Studierenden aus, das kam von den Universitäten, aber es waren auch andere. Es waren Arbeiter, es waren Staatsbedienstete, Professoren, Schüler, sogar Angehörige des Militärs. Es war längst nicht nur eine Studentenbewegung oder Studierendenbewegung, sondern es waren breite Teile der Bevölkerung, die 1989 in China demonstriert haben, gegen Korruption, für mehr Demokratie und für mehr gesellschaftliche und politische Freiheiten. Man drängte auf demokratische Wahlen und wollte das diktatorische System, wie man es nannte, loswerden.
Okay, und wir reden ja dann auch quasi von tausenden Menschen, aber nicht nur in Peking, ne? Also der Fokus ist immer sehr auf die Hauptstadt, auf Peking, aber das war ja eine Bewegung, die durchaus das ganze Land ergriffen hat, ne?
Genau, die Proteste haben sich nicht nur auf Peking beschränkt, sie fanden in vielen Teilen des Landes statt, vor allem natürlich in den Großstädten wie Shanghai, Guangzhou oder Hefei, also dort, wo es auch große Universitäten gab. Das fing mit Protestkundgebungen an, Musikveranstaltungen und endete im Hungerstreik der Studierenden. Wir haben einen der Anführer der Bewegung von damals getroffen, Wah Kai-shi heißt er, der war damals 21 Jahre alt. Und berichtet hier von seiner ersten richtig großen Demonstration in Peking am 20. April 1989.
Das war ganz am Anfang der Studentenproteste. Wir hatten es mit der Brutalität der Polizei zu tun. Deshalb waren wir wütend. Und das rufe ich hier auch durch das Megafon. Das führte dann zu der Forderung der Studenten, dass die Regierung die Polizei für ihre Brutalität bestrafen müsse. Damals habe ich noch nicht geahnt, dass das im Vergleich zu dem, was später passierte, nichts war. Compared with what happened later, that
was nothing actually. Ja, Wah Kai-shi gehörte damals zu den wichtigsten Wortführern der pro-demokratischen Studierendenbewegung in China. Er musste China nach dem 4. Juni dann verlassen und lebt heute, 30 Jahre später, in Taiwan. Dort haben wir ihn auch besucht.
Diese Protestbewegung, die hat es ja aber so weit gebracht, dass die chinesische Regierung tatsächlich Verhandlungen zugestimmt hat. Was haben denn diese Verhandlungen gebracht?
Ja, nicht viel. Also die Verhandlung, die hat damals auch Wah Kai-shi geführt im Namen der Studierenden. Er hat am 18. Mai 1989 mit dem damaligen chinesischen Premierminister Li Peng verhandelt. Das war immerhin der Regierungschef und das hat er uns dazu erzählt, Wah Kai-shi.
The meeting came out different than what we thought it should be.
Das Treffen endete völlig anders, als wir uns erhofft hatten. Leider war das der Moment der Studentenbewegung von 1989, an dem wir einem Erfolg am nächsten waren. Von da an ging es in die andere Richtung. Direkt im Anschluss daran verhängte die chinesische Regierung das Kriegsrecht. Peking war im Ausnahmezustand.
Beijing was under siege then.
Ja, man muss sich auch vorstellen, in Peking wurden zu dieser Zeit über 2400 Hungerstreikende in Krankenhäusern behandelt. Auch Wang Kai-shek, der kam damals im Krankenhausanzug zum Treffen mit Chinas Regierungschef Li Peng gebracht. Wie du sagst, hat das Treffen leider nichts. Alles spitzt sich danach nur weiter zu.
Der Tag bzw. die Nacht, die ja dann in die Geschichte eingeht, ist dann die Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989. Da erhält das Militär den Befehl, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Was ist denn da genau passiert? Was wissen wir da?
Na, in dieser Nacht schlägt das chinesische Militär die prodemokratischen Proteste in Peking sehr brutal und sehr blutig nieder. Die chinesischen Soldaten gehen mit Maschinengewehren und mit Panzern gegen die eigene Bevölkerung vor. Und auch daran erinnert sich unser Studentenführer Wang Kai-shek.
We thought they're going to come in. Wir
dachten, dass sie mit einem Polizeiknüppel kommen würden, dass sie uns niederknüppeln würden, dass sie uns ins Gefängnis werfen, dass es Verletzte gibt, vielleicht Tote, das haben wir diskutiert. Aber dann ein Massaker an Hunderten, wenn nicht Tausenden Leuten ist etwas, das sich niemand in China damals hätte vorstellen können.
Nobody in China at that time could have imagined.
Ja, und das alles passierte in Peking rund um den Platz des himmlischen Friedens, den Tiananmen. Die meisten Todesopfer gab es in den Seitenstraßen, nicht auf dem Platz. Und die genaue Zahl der Opfer ist auch bis heute unklar. Es ist aber sicher, dass hunderte Menschen getötet wurden. Manche Historiker, manche Quellen sprechen sogar von mehreren tausend Opfern.
Da stehen ja quasi auf der einen Seite junge Menschen, die sich ein demokratischeres China erhoffen und auf der anderen Seite auch bloß junge Menschen, die für das chinesische Militär arbeiten, also Soldaten sind und jetzt quasi auf die eigenen Leute schießen oder schießen sollen. Axel, du hast auch einen ehemaligen Soldaten getroffen, also quasi die andere Seite. Wie hat der denn diese Nacht erlebt?
Ja genau, der Mann heißt Chen Guang, der lebt heute am Stadtrand von Peking. Er war damals 1989 gerade mal 17 Jahre alt. Er war Soldat bei der Volksbefreiungsarmee und er war auch in dieser Nacht rund um den Platz des himmlischen Friedens im Einsatz. Und er hat mir von seinen Zweifeln berichtet, die ihm schon damals bei diesem Einsatz gekommen sind.
Das waren Bürger und Studenten. Wer genau waren dabei die bösen Menschen? Ich wusste es nicht. Wie ich weiter meinen Befehl ausführen sollte, wusste ich auch nicht. Innerlich hatte ich schon Zweifel. Welche Menschen waren auf der bösen Seite?
Ja, und dazu muss man wissen, dass es genau wie du sagst, die Soldaten hatten damals im April, im Mai teilweise ein gutes Verhältnis zu den Studenten. Die waren ja wirklich ähnlich alt, man brachte sich Essen, man tauschte sich aus, man diskutierte zusammen. Es gab sicherlich viele junge Soldaten damals, die auch Sympathien für die Bewegung hatten und mehrere hundert sind in dieser Nacht auch verschwunden und nie wieder zum Militär zurückgekehrt.
Wie lebt man denn aber mit so einer Vergangenheit?
Ja, Chen Guang hat das Militär damals verlassen. Er hat die Konsequenzen gezogen. Er hat Kunst studiert danach an einer der renommiertesten Akademien im Land. Er ist Künstler geworden, kritischer Künstler. Aber die Ereignisse von vor 30 Jahren, die prägen ihn sehr, die prägen ihn noch heute. Und die Erinnerungen an diesen 4. Juni 1989, die kommen bei ihm immer wieder hoch.
Als ich am Morgen die Sachen der Studenten vom Platz räumte, sah ich die verbrannten Haare von einem Mädchen in einem Fahrradreifen. Ich kann diese Szene nicht vergessen. Ich dachte immer, wie das Mädchen wohl aussieht, wie alt sie ist und an welcher Universität sie studiert. Ich bin danach sehr sensibel im Umgang mit Haaren geworden, wenn ich zum Beispiel welche auf dem Bett oder im Badezimmer sehe. Haare sind für mich sehr eng verbunden mit Menschenleben.
Ja, und deshalb haben die Fotografien und die Bilder, die Chen Guang heute malt und aufnimmt, auch immer mit seiner eigenen Geschichte zu tun oder sehr oft. Also eine Fotografie, die ich in seinem Atelier gesehen habe, das war ein menschlicher Oberkörper von hinten, der Kopf kahl geschoren, die abrasierten Haare sind auf den nackten Rücken gefallen. Also auch hier das leblose Haar als Motiv.
Jetzt reden wir hier seit gut 10 Minuten bei Deutschlandfunk Nova über die Protestbewegung und das Tiananmen-Massaker. Axel, wären wir Chinesen, würde das so sicher nicht ablaufen. Gibt es denn überhaupt irgendeine Art von Aufarbeitung oder Auseinandersetzung mit den damaligen Ereignissen?
Nein, nicht in Festlandchina. Hier herrscht das große Schweigen zu diesem Thema, eine Aufarbeitung der Ereignisse, ein Erinnern, ein Gedenken, all das findet nicht statt. Nicht in den Schulen, nicht an den Universitäten, auch sehr wenig im Privaten. Die Staatsmedien schweigen dazu, im Internet sind sämtliche Suchbegriffe blockiert. Chinas Propaganda- und Zensurmaschine setzt alles daran, das Thema aus dem kollektiven Bewusstsein der Chinesen zu streichen. Und wenn die Führung der Kommunistischen Partei auf die Demokratie- und Protestbewegung angesprochen wird, dann klingt das so.
Die chinesische Regierung hat den politischen Sturm, der sich Ende der 1980er Jahre in China ereignet hat, bereits abschließend bewertet. Ebenso alle damit zusammenhängenden Probleme.
Ja, kurz und knapp ablenken, das war Hua Chunying, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums hier in Peking. Also eine Anerkennung der Ereignisse oder gar eine Entschuldigung, das was ja auch Opferverbände fordern, das hat es von offizieller Seite in China nie gegeben.
Aber du sprichst es ja an, es gibt ja quasi Hinterbliebene zum Beispiel, die halten doch nicht still.
Die halten nicht still. Es gibt zum Beispiel die Mütter von Tiananmen. Das sind Hinterbliebene, die damals ihre Söhne oder ihre Männer verloren haben auf dem Platz des himmlischen Friedens. Die schreiben auch jedes Jahr einen offenen Brief an Chinas Staats- und Parteiführung. Aber der wird ignoriert. Die Leute werden bewacht. Die werden daran gehindert, mit Journalisten zu reden. Die dürfen sich nicht äußern. Die dürfen sich auch nicht kollektiv treffen. Also sie dürfen an dem Tag dann auf den Friedhof gehen. Aber mehr ist auch nicht drin.
Das heißt aber im Prinzip, du hast ja wirklich dann die absurde Situation, dass du Menschen hast, die sind 30 oder 35, die sind zum Beispiel ohne Vater, ohne Mutter aufgewachsen, weil die damals erschossen wurden. Und dann wieder 30-Jährige, die von den ganzen Sachen noch nie was gehört haben. Ist das so? Also gibt es wirklich Menschen, die nichts davon wissen?
Ja, ich würde sagen, unter den Menschen, die ab 1990 geboren sind, gibt es sehr, sehr viele, die noch nie von dieser demokratischen Reformbewegung gehört haben, die noch nie vom Tiananmen-Massaker gehört haben. Unser kritischer Künstler zum Beispiel, der 17-jährige Soldat von damals, der glaubt auch, dass das China irgendwann auf die Füße fallen wird.
Langfristig gesehen wird das sehr negative Folgen für unser Land haben. Wir werden uns vermutlich immer weiter von einer freien Gesellschaft entfernen. Das ist sehr offensichtlich, weil die politische Führung absichtlich ausweicht und nicht mit sich reden lässt. Ich finde das nicht gut. Das ist auch ein Grund, der China in die Krise führen kann. Wenn über ein wichtiges historisches Ereignis nicht geredet werden darf, führt das zu einem Widerspruch zwischen der Regierung und dem Volk.
Und dazu muss man vielleicht noch sagen, viele Chinesen haben die Haltung, das war nicht gut 1989, aber wir müssen nach vorne gucken, also gerade die Älteren, die es damals erlebt haben. Und deshalb ist es auch in den meisten chinesischen Familien kein Thema, muss man sagen. Aufarbeitung findet auch im Privaten kaum statt.
Ich kann mir das halt wirklich echt schwer vorstellen, weil wir Menschen ja, bevor wir irgendwie Geschichte in Bücher gepackt haben, uns Geschichte erzählt haben. Ne? Also das ist ja eigentlich ursprünglich mal Geschichte von einer Generation in die nächste weitergetragen worden. Und das kannst du als Staat ja eigentlich nicht verhindern. Ne? Aber das ist wirklich dann auch so ein bisschen dieses Gefühl, wir schauen lieber nach vorne, weil wir sollen darüber nicht reden.
Genau, das Perfide ist, dass das auch im Privaten funktioniert. Also diese Mutter von Tiananmen, die ich besucht habe, die hatte noch einen anderen Sohn und der hat heute eine Tochter, das heißt, sie hat eine Enkelin und die weiß nicht, dass ihr Onkel damals auf dem Platz des himmlischen Friedens erschossen wurde. Das wurde in dieser Familie, obwohl die dieses große Schicksal ja durch dieses Ereignis tragen, wird da nicht offen drüber geredet. Die Tochter ist heute Studentin an der Universität hier in Peking, sie weiß aber nichts davon.
Das lässt die chinesische Regierung aber, wie du es ja schon angesprochen hast, ja eigentlich schwach erscheinen. Ne? Also die inszenieren sich immer so machtvoll, sind dann aber nicht in der Lage, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten.
Absolut, weil sie denken, dass jede offene Debatte sozusagen die Legitimität dann der Kommunistischen Partei in Frage stellen würde. Und man muss ja sagen, diese Legitimität der Kommunistischen Partei hier in China beruht halt darauf, dass mit Panzern und Maschinengewehren auf die eigenen Leute geschossen wurden. Sozusagen die Macht der Kommunistischen Partei musste damals mit brachialer Gewalt gesichert werden. Und alles, was sozusagen Debatte oder was irgendeine Form von Erinnern ist, das versucht die Kommunistische Partei zu verhindern.
Sagt unser China-Korrespondent Axel Dorloff, das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens, das hatte weltweite Auswirkungen, das hat weltweit Wellen gemacht.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.